Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, ich bin Rainer Brandes. In Europa ist es inzwischen so: Jeder Vorschlag, der aus der US-Administration kommt, muss erstmal schlecht sein, weil Donald Trump so ist, wie er ist. Weshalb Deutschland ganz schnell klar gemacht hat, wir beteiligen uns nicht an einer US-geführten Mission am Golf. Der Politikwissenschaftler Christian Hacke findet das hochproblematisch.
Wir als Deutsche haben natürlich jetzt inzwischen, das muss man ganz klar sagen, eine Trump-Hysterie entwickelt. Der Mann ist schwierig, er ist hochproblematisch, ja, im Charakter und in der Außenpolitik. Aber die Kunst der Diplomatie besteht nicht in plumper Vereinfachung. Und nicht zufällig sind wir binnen von 2 Jahren vom bevorzugten Partner der USA in Europa zum Feind Nummer 1 mutiert.
So sah das der Politologe Christian Hacke heute Mittag im Deutschlandfunk. Wie die Lage am Golf noch zu retten sein könnte, dazu können Sie um 7:05 einen Kommentar hören. Und was die Folgen aus dem Ende des INF-Vertrages angeht, da kommen heute 2 Signale aus Washington. Neue Raketen in Asien und neue Abrüstungsverhandlungen. Mehr dazu in dieser Sendung. Kristalina Georgieva soll neue Chefin des Internationalen Währungsfonds werden. Wir sagen Ihnen, wer diese Frau ist. Und wir erklären den historischen Hintergrund des neuen Handelsstreites zwischen Japan und Südkorea. Im Hintergrund ab 7:20 reisen wir nach Rügen. Das tun jedes Jahr Millionen von Touristen und das ist ein Problem. Als erstes schalten wir aber nach Moskau. Schon letztes Wochenende gab es da ja Massenproteste für eine freie Kommunalwahl. Und obwohl die Sicherheitskräfte extrem brutal vorgegangen sind und fast 1400 Menschen festgenommen hatten, lassen sich die Demonstrierenden offenbar nicht einschüchtern. Auch heute sind Tausende auf der Straße und wieder gibt es massenhaft Festnahmen. Oliver Schosch ist für uns in Moskau. Herr Schosch, wie viele Festnahmen sind es denn bis jetzt?
Ja, also die Festnahmen, die steigen im Minutentakt. Die letzte Zahl der Polizei haben wir von 18 Uhr deutscher Zeit etwa. Da waren es 685 Festnahmen. Ich habe einige davon selbst gesehen und gefilmt. Ich stand am Puschkinplatz an der Tverskaja Straße, die zum Roten Platz führt. Da waren Absperrgitter mit Hundertschaften der Polizei und auch die Nationalgarde war da. Die haben erstmal so Durchsagen gemacht, gehen Sie auseinander, die Aktion ist nicht genehmigt. Und dann sind einzelne Trupps durch die Menschenmengen gelaufen und haben blitzschnell zugegriffen. Es war wieder einmal schwer zu erkennen, wer warum festgenommen wurde. Bei einem etwa 16- oder 18-jährigen Jungen, da habe ich es gesehen, den sie sich da geschnappt hatten, der hat ein Plakat hochgehalten. Der wurde von 4 Leuten gepackt und in einen Gefangenentransporter getragen, wie viele 100 andere auch.
Die Polizei rechtfertigt ihr Vorgehen ja damit, dass es sich dabei um illegale Aufstände handele. Gibt es denn von Seiten der Protestierenden tatsächlich Gewalt, die so ein hartes Durchgreifen rechtfertigen würde?
Ich selbst habe heute keine Gewalt der Protestierenden gesehen. Jeder, der gegen das Versammlungsverbot verstoßen hat, wurde festgenommen. Also da reicht es Skandieren oder Plakat hochhalten. Im Netz gibt es dann immer wieder Videos von Rangeleien mit der Polizei. Aber es geht in erster Linie schon darum, eine verbotene Kundgebung zu unterbinden und im Keim zu ersticken. Also die Polizei greift auch zu, wenn der Demonstrant keine Gewalt angewandt hat.
Was wollen die Demonstrierenden eigentlich?
Also sie sagen, sie wollen freie Kommunalwahlen am 8. September. Bei der Moskauer Stadtparlamentswahl wurden ja 57 Oppositionskandidaten nicht zugelassen. Man hat behauptet, sie hätten bei ihrer Kandidatenregistrierung zu viele ungültige Stimmen abgegeben. Und das finden die Demonstranten nicht in Ordnung. Nun gibt es hier aber auch viele Politikexperten, die sagen, es geht nicht nur um diese Kommunalwahlen, sondern es geht ums große Ganze. Die Demonstranten hätten zum Beispiel heute auch eine genehmigte Demoroute bekommen können, aber das wollten sie nicht. Sie wollten mitten rein in die Stadt. Man will die Konfrontation, man will jetzt der Öffentlichkeit zeigen, was für ein repressiver Polizeistaat Russland sei. Und viele Demonstranten, die sagen auch als ersten Satz, wenn man sie fragt, warum sie gekommen sind, ich will in einem freien Land leben.
Bekommen Sie als Journalist eigentlich Probleme, wenn Sie, wie Sie das gerade geschildert haben, sowas filmen?
Nein, also wir haben unseren Reisepass dabei, wir haben eine Akkreditierung der Polizei, wir haben eine offizielle Journalistenakkreditierung, wir haben einen Presseumhängeschild, wir haben eine ARD-Mütze und eine ARD-Jacke und das reicht dann meistens, dass sie nicht auf einen losgehen. Also ich habe nicht gesehen, dass sie wahllos auf jeden losgehen und jeden festnehmen, obwohl auch Journalisten durchaus festgenommen wurden, aber man kann da schon Sicherheitsvorkehrungen treffen und dann kommt man nicht in die Gemengelage da rein.
Jetzt zeigt sich ja, dass also die Demonstrierenden sich da nicht haben einschüchtern lassen von der Gewalt von letzter Woche. Wieder gehen Tausende auf die Straße. Wie lange kann das denn die Wahlbehörde da noch ignorieren?
Ja, Tausende ist so eine Sache in einer Stadt wie Moskau, die, ich glaube, so um die 14 Millionen Einwohner hat. Es ist dann doch eigentlich eine überschaubare Menge, die da den Aufstand wagt. Also man kann das durchaus ignorieren. Also laut Polizei waren es heute 1500 Demonstranten, aber das kann nicht ganz sein, denn in der Fußgängerzone Arbat, da gab es Videos, da waren wohl doch schon über 3000 Leute, aber es sind einige wenige Tausend und das ist dann schon eine kleine Menge bei so einer Riesenstadt und das kann man natürlich als Staatsmacht weiter ignorieren, aber die Wut wird halt immer weiter wachsen und man muss dann mit weiteren Demos rechnen und man steht halt international auch in der Kritik.
Jetzt gab es heute ja noch eine Meldung aus Moskau, dass nämlich der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny und seine Organisation, dass gegen die ermittelt wird von Seiten der Staatsanwaltschaft und zwar wegen Geldwäsche. Was wissen Sie dazu genaueres?
Also die Behörden nehmen Nawalnys Stiftung offenbar unter die Lupe und ermitteln wegen einer großen Summe Geld, die reingewaschen worden sein soll. Genauer wurde das aber nicht erklärt. Aber das ist so ein typischer Vorwurf, dem viele Oppositionelle ausgesetzt wurden. Die Juristin der Stiftung, Ljubow Sobel, die wurde heute verhaftet, aber nicht deshalb, sondern weil sie eine der Kandidaten ist, die bei der Kommunalwahl abgelehnt wurden und weil sie zur Demo gehen wollte. Also sie wurde dann 3 Stunden mit einem Auto durch Moskau gefahren, ohne Handy, damit sie nicht twittern kann und dann auf ein Revier gebracht. Sie ist eine der zentralen Figuren bei diesen aktuellen Protesten und Nawalny selbst sitzt ja im Knast. Der hat 30 Tage bekommen, weil er zu diesen Demos auch aufgerufen hatte. Also es hat durchaus auch was mit den heutigen Demos zu tun.
Jetzt ist Moskau ja nicht gleich Russland und Wahlen gibt es im September in vielen Gemeinden in Russland. Gibt es da auch Proteste?
Es gibt auch Proteste in St. Petersburg. Da haben wir von welchen gehört letzte Woche. Aber die größten sind natürlich schon in Moskau. Aber man kann schon sagen, dass insgesamt in Russland die Zustimmung für die Regierungspartei einiges Russland bröckelt. Da ist ja Parteichef nicht Putin. Putin steht über allem, sondern Regierungschef Premier Dmitri Medvedev. Und laut einer Umfrage von Juli würden im Moment nur etwas mehr als 30% dieser Partei Jedinaja Rossija noch ihre Stimme geben. Grund dafür ist die Rentenreform. Also das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters. Mhm. Damit hat sich die Regierung unbeliebt gemacht. Ja, und dieses Schwinden der Zustimmung macht die Machthaber unruhig. Und das könnte auch der Grund dafür sein, dass die Opposition jetzt Morgenluft wittert und so hartnäckig demonstriert. Denn die Opposition ist im Moment auch ziemlich geschlossen. Also wir gegen die, das war lange Zeit nicht so. Die waren auch lange Zeit ein ziemlich zerstrittener Haufen.
Danke, Oliver Schorsch, live aus Moskau. Auch in Hongkong demonstrieren ja seit Wochen Zigtausende für mehr Demokratie. Dort hatten die Behörden zwar für heute eine Demonstration genehmigt, allerdings haben sich viele Protestierende nicht an die vorgegebene Route gehalten und es ist wieder zu Gewalt von beiden Seiten gekommen. Steffen Wurzel berichtet.
Die Massenproteste gegen die Hongkonger Regierung gehen in den dritten Monat. Heute zogen nach Angaben der Veranstalter mehr als 100.000 Menschen durch den Stadtteil Mong Kok. Bis zum Abend verlief der Protestmarsch weitgehend friedlich. Auch heute riefen die Demonstrierenden stundenlang den kantonesischen Schlachtruf der seit Wochen andauernden Massenproteste. Ga Yao, was so viel heißt wie auf geht's, Gas geben.
I think that they need to react the citizen.
For instance?
Ich möchte, dass die Regierung endlich auf unsere Forderungen eingeht, sagt Demo-Teilnehmer John. Der 50-Jährige arbeitet bei einer Sicherheitsfirma in Hongkong. Wir verlangen eine unabhängige Untersuchung zum Vorgehen der Polizei der vergangenen Wochen und zu deren Verstrickungen mit der Unterwelt. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.
So this is what you think is the most important thing for you?
Yeah, order. All the citizens are unhappy.
Alle Bürger seien unglücklich über die Rolle der Polizei in den vergangenen Wochen, sagt John. Und tatsächlich, das Ansehen der Hongkonger Polizei hat seit Beginn der Massenproteste Anfang Juni stark gelitten bei der Bevölkerung. Da ist zum einen das häufig als übermäßig brutal kritisierte Vorgehen der Polizisten gegen Protestierende und zum anderen sind seit dem Angriff eines Schlägertrupps auf Passanten vor 2 Wochen viele Bürger davon überzeugt, dass die Polizei die Schläger mindestens gedeckt hat. Auf Plakaten, die die Demonstranten in die Luft halten, stehen noch weitere Forderungen. Die Hongkonger Regierung soll das umstrittene China-Auslieferungsgesetz formell zurückziehen, alle zuletzt festgenommenen Aktivisten sollen freikommen und auch heute wieder rufen die Demonstranten nach demokratischen, freien Wahlen in Hongkong. Denn die gibt es, entgegen jahrzehntealter Versprechen, immer noch nicht in der früheren britischen Kolonie. Stattdessen nimmt der Einfluss der autokratischen Staats- und Parteiführung in Peking auf die autonom regierte Stadt immer mehr zu. Mit dabei bei der Demo heute ist auch die 22-jährige Theatermacherin Carmen aus dem hessischen Darmstadt.
Ich weiß nicht, es spricht nicht nur die Hongkonger an, sondern auch, finde ich, alle Weltbürger, weil das ist ein Kampf um die Freiheit aller Menschen, meiner Meinung nach. Ja. Dadurch, dass in dieser Sonderverwaltungszone wie Hongkong eine andere Partei so viel Einfluss haben kann, das ist einfach nicht nach meinen Werten. Und deswegen ist es für mich wichtig, hier dabei zu sein und den Leuten zu helfen und zu unterstützen.
Im Anschluss an den friedlichen Demozug blockierten einige Aktivisten Straßen und auch die Einfahrt eines Tunnels, der unter dem Hafen Hongkongs durchführt. Vermummte Protestierer umstellten außerdem eine Polizeiwache. Sie bewarfen das Gebäude mit Gegenständen. Bereitschaftspolizisten setzten Tränengas ein. Es kam erneut zu Straßenschlachten.
Wieder gab es Gewalt bei Demonstrationen in Hongkong, von dort berichtete Steffen Wurzel. Ist das jetzt schon das neue Wettrüsten, vor dem viele Beobachter gewarnt hatten? Erst gestern ist der INF-Vertrag ausgelaufen. Zwar hat Washington sofort neue Abrüstungsverhandlungen mit Russland, aber auch mit China angeboten. Trotzdem kündigt der neue US-amerikanische Außenminister heute an, die USA werden neue Raketen in Asien stationieren. Thorsten Teichmann.
Auf die Frage, ob es Überlegungen gibt, landbasierte Raketen in Asien zu stationieren, hat US-Verteidigungsminister Esper geantwortet, ja, das würde er gern tun. Es gehe um konventionelle Waffen, nicht um Raketen mit Atomsprengköpfen, erklärte Esper mitreisenden Journalisten auf einem Flug nach Australien. Wo Raketen stationiert werden sollen, wollte Esper nicht sagen. Er hat auch keinen konkreten Zeitplan genannt. Das sei abhängig von Gesprächen mit Verbündeten und anderen Faktoren, heißt es in einem Bericht des Fernsehsenders ABC. Die USA wollen offenbar Chinas Einfluss im pazifischen Raum etwas entgegensetzen. Deren Raketenarsenal bestehe zu 80% aus Waffen mit mittlerer Reichweite, sagte Verteidigungsminister Esper. Die chinesische Führung dürfe sich deshalb nicht wundern, wenn die USA aufschließen. Die Vereinigten Staaten waren diese Woche endgültig aus dem INF-Abrüstungsvertrag ausgestiegen. Das Abkommen hatte auch die Entwicklung neuer Mittelstreckenraketen begrenzt. Washington wirft vor allem Russland vor, sich seit Jahren nicht mehr daran gehalten zu haben. Die US-Administration kritisierte außerdem, dass der Vertrag Chinas Rüstungspolitik nicht mit einschloss.
Die USA versprechen neue Abrüstungsgespräche und neue Raketen in Asien. Thorsten Teichmann war das aus Washington. Der Internationale Währungsfonds soll Staaten auf der ganzen Welt helfen, wenn sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Trotzdem steht an seiner Spitze immer jemand aus Europa. Ob das der globalen Verantwortung gerecht wird, sei einmal dahingestellt. Aber immerhin wird es jetzt zum allerersten Mal eine Frau aus dem ehemaligen Ostblock ganz nach oben schaffen. Die Europäer haben sich auf die Bulgarin Kristalina Georgieva verständigt. Andrea Beer sagt Ihnen, wer die Kandidatin ist.
Souverän, professionell, ehrgeizig und erfolgreich. So wird Kristalina Georgieva oft beschrieben. Und das hat die 65-jährige Bulgarin nun an die Spitze des IWF gebracht. In die Wiege gelegt war ihr das sicher nicht.
I come from the other side of the Iron Curtain.
Ich komme von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in der Früh um 4 Uhr aufstehen musste, um mich für Milch für meine Tochter anzustellen. Es ist also ein langer Weg. Von der selbsterlebten bulgarischen Planwirtschaft in die vielen internationalen Spitzenposten, die die versierte Ökonomin seitdem innehatte. 2017 wird sie Geschäftsführerin der Weltbank, die sie einige Monate auch leitet. Unter anderem bewegt sie die USA zur höchsten Kapitalerhöhung in der Geschichte der Bank. 7 Jahre zuvor ist Kristalina Georgieva EU-Kommissarin unter EU-Kommissionschef Barroso, zuständig für europäische humanitäre Hilfe und Krisenreaktion. In ihrer Amtszeit fallen das schwere Erdbeben auf Haiti und die Überschwemmungen in Pakistan. Auch die flüchtenden Menschen, die zu Tausenden im Mittelmeer ertrinken, auf dem Weg nach Europa. Ab 2014 steigt Georgieva auf zur Vizekommissionspräsidentin und sie übernimmt unter anderem die Verteilung des milliardenschweren EU-Haushalts. Die versierte Ökonomin aus Südosteuropa will Frauen fördern, auch in internationalen Organisationen. Denn Die immer noch existierende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zwingt die Frauen, viel härter zu arbeiten, viel mehr von sich zu geben, um beruflichen Erfolg zu haben. Kristalina Ivanova-Georgieva wird 1953 in Sofia geboren. Ihre Eltern nennen sie Stalinka, was sie Jahre später in Kristalina ändert. Sie studiert politische Ökonomie und Soziologie am damaligen Institut für Ökonomie Karl Marx. Und schon vor der Wende schafft sie es zeitweise an die renommierte London School of Economics. Als der Kommunismus in Bulgarien zusammenbricht, hat sie ihre Doktorarbeit über Umweltschutz und Wirtschaftswachstum in den USA schon in der Tasche. 77 bis 93 lehrt sie an der Sofiota Uni für Volks- und Weltwirtschaft und macht immer wieder Auslandsausflüge als Gastprofessorin nach Yale, nach Harvard oder nach Peking. 1993 wechselt sie das erste Mal zur Weltbank nach Washington. Schwerpunkt Umweltschutz und soziale Entwicklung, unter anderem in Fernost und im pazifischen Raum. Nach ihrer Zeit in der EU-Kommission kommt sie wieder zurück zur Weltbank, dieses Mal als Geschäftsführerin. Bulgarien auf dem höchsten Managementposten der Weltbank. Wenn mir das 93, als ich hier angefangen habe, jemand gesagt hätte, hätte ich gelacht. Brüssel oder die USA. Kristalina Georgieva lebt seit Jahren im Ausland. Sie spricht Englisch und Russisch fließend. Tochter und Enkelin sind in Sofia. Doch soweit bekannt, musste keine von ihnen morgens um 4 Uhr in der Früh für Milch anstehen. Die Heimat der neuen IWF-Chefin ist jedoch arm und leidet unter Abwanderung, Korruption oder fehlender Pressefreiheit. Kristalina Georgieva wurde sehr von der bulgarischen, bürgerlich-konservativen GERB-Regierung von Bojko Borissow gefördert. Auch diese hat die genannten Probleme mit zu verantworten. All dies ist ihr sicher bewusst. Mit Kristalina Georgieva hat der IWF nicht nur Südosteuropa an die Spitze gesetzt, sondern auch eine erfahrene Frau vom Balkan. Wir haben ein gutes Sprichwort, das für Beruf, Politik und Gesellschaft gilt. Wenn ein Problem diskutiert werden soll, dann holt die Männer. Wenn es aber gelöst werden soll, dann holt die Frauen.
Andrea Beer hat uns die designierte IWF-Chefin Kristalina Georgieva vorgestellt. Seit 18 Jahren herrscht Unfriede in Afghanistan. Seit 18 Jahren bemühen sich westliche Truppen darum, das Land zu befrieden und sind doch Teil des Problems. Gerade heute haben die Vereinten Nationen mitgeteilt, dass im Juli 1500 Afghanen bei Kämpfen getötet oder verletzt wurden. So viel wie seit 2 Jahren nicht mehr. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Denn heute beginnen in Katar die entscheidenden Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Und da gibt es natürlich Kräfte, die den Preis für einen Frieden hochtreiben wollen. Bernd Muschborowska berichtet.
Die Erwartungen an die Gesprächsrunde in Doha sind groß. Sowohl die Taliban als auch die USA erwarten offenbar einen Durchbruch bei dem seit Jahren festgefahrenen Konflikt in Afghanistan. Die USA seien bereit, ihren Teil zu leisten, wenn auch die Taliban dazu bereit wären, hatte der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad im Vorfeld getwittert. Das könnte bedeuten, dass die USA ihre rund 14.000 Soldaten schneller als gedacht aus Afghanistan abziehen. Wann genau, ist noch unklar. Sollte es zu einer Vereinbarung kommen, könnten schon bald innerafghanische Gespräche über die Zukunft des Landes beginnen, möglicherweise bereits nächste Woche. Wie der afghanische Fernsehsender Tolu News berichtete, hat die Regierung in Kabul bereits damit begonnen, eine Verhandlungsdelegation zusammenzustellen. Bislang war die afghanische Regierung von den Friedensgesprächen ausgeschlossen, weil die Taliban sie als eine Marionette der USA betrachten. Wie die politische Zukunft des Landes aussieht, ist unklar. Vor allem die Frauen in Afghanistan fürchten, dass ihre Rechte und Freiheiten wieder beschnitten werden könnten. Während der Taliban-Herrschaft bis zum Jahr 2001 waren Frauen weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt. Frauen durften nicht arbeiten und Mädchen nicht zur Schule gehen. Aus dem Umfeld des afghanischen Präsidentenpalastes hieß es, möglich wäre ein politisches System nach dem Vorbild der Islamischen Republik Iran.
Die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde zwischen den USA und den Taliban beginnt. Bernd Muschborowska berichtete aus dem ARD-Studio Neu-Delhi. Seit Monaten schwelt im Sudan ein Konflikt zwischen dem herrschenden Militärrat und einer Protestbewegung, die sich echte Demokratie wünscht. Nun ist es offenbar beiden Seiten gelungen, sich auf eine Verfassungserklärung zu einigen, berichtet Tina Fuchs.
Ich erkläre dem sudanesischen Volk, Afrika und der Welt, dass die beiden Seiten der neuen Verfassung vollständig zugestimmt haben, so der Vermittler der Afrikanischen Union, Mohamed Al-Hassan Labat, am frühen Morgen. Als die Nachricht veröffentlicht wurde, versammelten sich Menschen auf Khartoums Hauptstraße, jubelten und feierten die Einigung. Die neue Verfassung soll morgen unterschrieben werden, im Laufe des Samstags gebe es lediglich Detailabstimmungen. Reuters Journalisten zufolge wird der sudanesische Geheimdienst künftig dem Regierungsrat und dem Kabinett unterstellt sein, eine zentrale Forderung der Opposition. Offen ist im Moment, ab wann die neue Verfassung in Kraft treten soll. Aber die Vermittler der Afrikanischen Union wollen mit der Ankündigung heute Fakten schaffen. Die Lage im Sudan ist nach wie vor fragil. Während der wochenlangen Verhandlungen zwischen Militärrat und Opposition war es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Im April hatte das Militär den sudanesischen Präsidenten al-Bashir gestürzt. Seitdem ringen Militär und Opposition um die Teilung der Macht in einer Übergangsregierung.
Opposition und regierender Militärrat einigen sich im Sudan offenbar auf eine Verfassungserklärung. Tina Fuchs berichtete aus dem ARD-Studio Kairo. Angesichts der ganzen Handelskriege, die Donald Trump so vom Zaun bricht, ist es ein bisschen untergegangen, dass seit dieser Woche auch ein Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea eskaliert ist. Japan hat Südkorea nämlich von einer Liste mit Ländern gestrichen, die bevorzugt behandelt werden. Dagegen sind heute in Südkoreas Hauptstadt Seoul Tausende auf die Straße gegangen. Der Grund für diesen Handelsstreit liegt in der Kolonialgeschichte Japans und Koreas. Martin Fritz erklärt die Hintergründe.
Verurteilen, verurteilen, skandierten gestern Abend zwei Dutzend Südkoreaner vor der japanischen Botschaft in Seoul. Sie hielten Schilder hoch mit der Aufschrift No Abe, der Name von Japans Premierminister. Die Forderung nach Verurteilung bezieht sich auf die Entscheidung von Abes Regierung, Südkorea den bevorzugten Handelsstatus abzuerkennen. Das empörte eine Protestteilnehmerin. Wir drücken hier unseren tiefen Ärger über Japans zweite wirtschaftliche Vergeltung gegen Südkorea aus. Seit der ersten Vergeltung boykottieren wir schon japanische Produkte. Anfang Juli hatte Japan bereits die Ausfuhr von drei wichtigen Chemikalien für Südkoreas Halbleiterindustrie lizenzpflichtig gemacht. Seitdem rufen Südkoreaner über soziale Medien zum Boykott von Japan auf. Viele verzichten jetzt auf Reisen nach Japan. Bei der größten Supermarktkette E-Mart brach der Absatz von japanischen Waren um 30% ein. Die starke antijapanische Stimmung fasste Präsident Moon Jae-in gestern mit einer drastischen Formulierung zusammen. Die japanische Entscheidung bringt unsere Wirtschaft in noch größere Schwierigkeiten. Aber wir werden nicht mehr von Japan besiegt werden. Seine Aussage zielt auf eine Vergangenheit, die die Südkoreaner bis heute schmerzt. Von 1910 bis 1945 war Korea eine japanische Kolonie. Nippon regierte mit harter Hand, unterdrückte jeden Widerstand brutal und verschleppte Zehntausende zur Zwangsarbeit. Diese Geschichte kochte jetzt wieder hoch. Das oberste Gericht in Südkorea verurteilte nämlich zwei japanische Konzerne, Nippon Steel und Mitsubishi Heavy, zu Entschädigungen an Ex-Zwangsarbeiter. Doch die Firmen wollen nicht zahlen, deswegen wird ihr Eigentum beschlagnahmt. Das ist der eigentliche Anlass für die japanischen Handelsbeschränkungen gegen Südkorea. Als Lösung hat Südkorea einen japanischen Fonds für die Entschädigungen vorgeschlagen. Darin sollen alle Unternehmen, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben, einzahlen. Dies kommt für Japan nicht in Frage, wie Außenminister Taro Kono öffentlich klarstellte. Wir haben der südkoreanischen Regierung bereits mitgeteilt, dass ihr Vorschlag total unannehmbar ist. Was die Regierung jetzt tut, ist gleichbedeutend mit der Untergrabung der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Nur 50 Kilometer Meerwasser trennen die beiden Länder. Aber die politische Entfernung ist riesig groß. Je stärker Südkorea wirtschaftlich wurde, desto unzufriedener wurden Bevölkerung und Regierung mit Japans Verhalten. Von der Entschädigung für Zwangsarbeiter bis zum Streit um den Besitz einer kleinen, unbewohnten Insel. Die Atmosphäre ist vergiftet. Seit 16 Jahren war kein Präsident aus Südkorea mehr als Staatsgast in Japan. Daher wird es eine schnelle Lösung der jetzigen Krise kaum geben.
Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea und seine Gründe, Martin Fritz hat uns das erklärt. Und jetzt ist es gleich 18.35 Uhr und da erklärt uns jetzt Marina Schweizer, was heute sportlich los ist.
Genau, sportlich schauen viele in Deutschland gerade nach Berlin, die Finals 10 kombinierte deutsche Meisterschaften. Aktuell läuft da noch der Leichtathletik-Wettkampf und der Reporter im Berliner Olympiastadion ist Jens-Jörg Rieck und der schaut gerade ganz genau hin beim 5000-Meter-Rennen der Frauen.
Es liegt was in der Berliner Luft, noch 100 Meter, Konstanze Klosterhalfen, die langen Haare wehen hinten und alle sind aufgesprungen, 30.000 nach 60 Meter, ein deutscher Rekord wird gleich pulverisiert, 20 Jahre alt, 14, 25, 26, 76, neuer deutscher Rekord für Konstanze Klosterhalfen und was für einer, Irina Mikitenko lief damals 14, 42 unter den Augen der Mama, die hier unter den 30.000 ist und mitgehüpft ist, ist sie gelaufen, als gäbe es keinen Morgen. Konstanze Klosterhalfen, im vergangenen Jahr hat die Leverkusenerin den Sprung gemacht über den großen Teich, trainiert jetzt in Oregon, ist im Juni schon über die 3.000 Meter eine neue deutsche Rekordmarke gelaufen und hat jetzt diese Topleistung hier nochmal oben drauf gesetzt, fast im Bereich des Europarekordes. Da wächst ein riesen Talent für die deutsche Leichtathletik heran. Eine Läuferin, die wir auch auf die Weltmesse schicken können. Auch da wird sie bei den Weltmeisterschaften in der Form mit Sicherheit eine Rolle spielen. Alina Reh kommt gerade als Zweite ins Ziel. Sie war die Mitfavoritin in diesem Rennen an einem Tag, an dem vor allen Dingen die Favoritinnen bei den Frauen gestochen haben, wie Christine Gierisch, die Chemnitzerin, die den Dreisprung gewann, zum vierten Mal damit deutsche Meisterin, oder wie Christine Hussung, die zum dritten Mal den Titel im Speerwurf sich sichern konnte. Eine der stärksten Leistungen gab es von Lisa Rischig im Stabhochsprung mit deutscher Jahresbestleistung und 4,60 Meter, aber überstrahlt, und das ist ganz sicher, bis hierhin. Wir warten ja noch auf die 100-Meter-Läufe. Wurde das Ganze von Coco Klosterhalfen und dem deutschen Rekord über die 5000 Meter.
Danke nach Berlin, Jens-Jörg Rieck. Und aus dem Schwimmen sind vielleicht auch dem nicht so kundigen Publikum aktuell einige Namen noch frisch in Erinnerung, weil vor wenigen Tagen erst die WM zu Ende ging. Die großen Namen konnten aber heute in Berlin nicht in allen Disziplinen auftrumpfen, berichtet Lars Becker.
In den 200-Meter-Freistil-Finals waren die Spezialisten dann doch zu gut für Florian Wellbrock und Sarah Köhler. Über diese für beide ungewohnt kurze Distanz hatten der Doppelweltmeister und die doppelte Medaillengewinnerin von Guangzhou mit den Entscheidungen nichts zu tun. Köhler kam beim Sieg von Annika Brun auf Rang 4. Wellbrock schlug mit deutlichem Rückstand auf Meister Paul Zellmann als Siebter an. Beide, Köhler und Wellbrock, waren aber mit ihren jeweiligen Zeiten zufrieden. 30 Minuten nach seinem ersten Start gewann Wellbrock dann den zweiten Teil seines Doppelprogramms über seine goldene WM-Distanz 1500 Meter Freistil. Souverän und mit großem Vorsprung. Er blieb dabei sogar unter der 15-Minuten-Grenze. Anschließend wurde Wellbrock vom Berliner Publikum gefeiert. Auch Marco Koch ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Ex-Weltmeister holte sich ungefährdet den Titel über seine 200 Meter Brust.
Apropos Favoritenturnerin, Elisabeth Seitz hat schon so viele Titel gesammelt, dass sie heute einen deutschen Titelrekord hätte knacken können. Aber der Schwebebalken machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Holger Kühner berichtet von den Mehrkampfwettkämpfen.
Als die Meisterin zum dritten Mal vom Schwebebalken stürzte, war Elisabeth Seitz natürlich klar, dass sie ihren Titel abgeben muss. Den 3000 Zuschauern stockte der Atem in der Max-Schmeling-Halle, als die 25-Jährige in ihrem signalgelben Glitzeranzug immer und immer wieder stürzte. Und während auch Weltmeisterin Pauline Schäfer vom Balken fiel, pirschte sich die 19-jährige Sarah Voss an die Spitzengruppe heran, übernahm vor dem letzten Durchgang die Führung und die gab sie nicht mehr her. Überraschungsmeisterin Sarah Voss vor Kim Bui und Sophie Scheder. Bei den Männern holte sich Andreas Toba aus Hannover den Titel. Geschlagen geben musste sich der Titelverteidiger und Tobas bester Freund Marcel Nguyen. Der 19-jährige Berliner Karim Mida wurde überraschend Dritter.
Die frühere Triathlon-Europameisterin Laura Lindemann hat zum dritten Mal in Folge den Titel bei den deutschen Meisterschaften geholt. Die 23-Jährige siegte über die Sprintdistanz. Und Entscheidungen gab es auch in mehreren Bahnraddisziplinen heute, Holger Gerska.
Die Serie der kleineren und größeren verblüffenden Resultate hat sich hier fortgesetzt. Für Lea-Sophie Friedrich war es eine schöne Überraschung, denn die 19-Jährige aus Dassow an der Ostsee hat den Kairin-Sprint gegen die deutlich routiniertere Konkurrenz gewonnen. Dabei ist die Jüngste ihrem Ziel Olympia 2020 in Tokio wieder ein Stück näher gerückt. Das gilt auch für den Meister in der Königsdisziplin Sprint. Der Erfurter Maximilian Dörnbach besiegte schon im Halbfinale mit taktischer Raffinesse den Europameister Stefan Bötticher. Für die stärkste Leistung aber sorgte eine erst 20-Jährige. Franziska Brause gewann das Finale in der Einerverfolgung gegen die WM-Dritte Lisa Klein. Dabei verpassten beide nur knapp den Europarekord.
Und zu den Finals und der Leichtathletik kommen wir dann hier im Deutschlandfunk wieder ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke, Marina Schweizer. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss.
Deutschlandfunk. Hintergrund.